Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die EU-Kommission macht Druck auf Ungarn. Einer der Gründe ist die Situation der Hochschulen im Land. Regierungspolitiker nehmen wichtige und gut dotierte Ämter ein. Darin sieht Brüssel zumindest einen Interessenskonflikt. Möglicherweise mit weitreichenden Konsequenzen für die ungarischen Hochschulen und auch die Studierenden. Es geht nämlich auch um Gelder für das Erasmus-Programm. Aber die EU-Kommission macht nicht nur Druck, sie will auch die europäischen Hochschulen zu mehr Zusammenarbeit bewegen. Dazu hat sie Pläne entwickelt und über die berichten wir heute. Ich bin Martin Schütz, herzlich willkommen bei Campus und Karriere. Harvard, Cambridge oder Oxford, das sind namhafte Universitäten, die seit Jahrzehnten weltweit einen guten Ruf genießen. Das liegt auch an Hochschulrankings, die zum Beispiel die Forschung und Lehre vieler Hochschulen vergleichen und bewerten, und dort schneiden diese Universitäten eben sehr gut ab. Aber vor allen Dingen in den USA wächst aktuell die Kritik an diesen Rankings. Die Glaubwürdigkeit und Methodik wird in Frage gestellt. Benedikt Kaninski aus der Campus und Karriere Redaktion. Warum gibt es überhaupt diese Rankings?
Ja, also erstmal geht es natürlich darum, eine Vergleichbarkeit und Transparenz zwischen den Universitäten zu schaffen. Die beiden wichtigsten Rankings sind das QS World University Ranking und das THE Ranking. Die vergleichen dann zum Beispiel wissenschaftliche Artikel, Reputation und das Verhältnis der Anzahl von Studierenden zu Professoren. In Amerika ist es so, da gibt es viel Personal und wenig Studierende. Das ist natürlich auch ein Grund, warum in Deutschland die Hochschulen eher schwach abschneiden, denn hier gibt es viele Studierende und wenig Lehrpersonal.
Für wen ist dann so ein Ranking überhaupt interessant?
Ja, also vor allem für Wissenschaftlerinnen und Fachleute, da geht es natürlich weniger um die Lehre, denn auch beim THE-Ranking zum Beispiel spielt die Lehre nur eine kleine Rolle von 30% des Gesamtwerts, der da errechnet wird. Die Studierenden können sich also da kaum nachrichten im Endeffekt. Außerdem gibt es eine methodische Kritik, nämlich an den Expertenbefragungen. Das ist nämlich schwer einzuschätzen, wie die ganzen Hochschulen weltweit da abschneiden können. Daraus wird dann ein Gesamtwert berechnet, da gibt es auch die Kritik dran. Außerdem sagen die Rankings vor allem aus, welche Hochschulen dann eben bei der Forschung vorne liegen und weniger bei der Lehre.
Solche Rankings gibt es ja auch für Hochschulen in Deutschland. Bekannt ist da vor allen Dingen das Ranking des Zentrums für Hochschulentwicklung, also des CHE. Gibt es da eine ähnliche Kritik dran?
Ja, also Gero Federkeil ist beim CHE unter anderem mitverantwortlich für die Hochschulrankings. Er ist der Meinung, dass die CHE-Rankings deutliche Vorteile gegenüber internationalen Rankings haben.
Im CAE-Ranking werden weder solche Ranglisten wie in der Bundesliga-Tabelle errechnet, noch ein Gesamtwert aus den einzelnen Indikatoren berechnet. Bei uns wird die Entscheidung, welche Indikatoren wie relevant sind, eben dem einzelnen Nutzer überlassen. Und man kann sich dann quasi so ein personalisiertes Ranking erstellen, das dann die guten Hochschulen eben nach den Kriterien, die für einen selbst wichtig sind, anzeigt.
Einige Hochschulen nehmen aber weiterhin trotzdem nicht teil. Die Universität Hamburg hat 2012 beschlossen, wegen starker Schwankungen in den Rankings nicht mehr teilzunehmen. Seit dem vergangenen Jahr ist die Universität Hamburg aber wieder beim CAE-Ranking dabei. Kritik kommt außerdem von den Studierendenvertretungen, wie zum Beispiel der Landesastenvertretung in Nordrhein-Westfalen. Die ist der Meinung, dass die Studierenden in den Rankings nur als Kunden gesehen werden und dass einige Studierende zu positiven Bewertungen für ihre jeweiligen Unis gedrängt werden.
Es gibt also viel Kritik an diesen bisherigen Hochschulrankings. Ist es denn jetzt im Grundsatz für Menschen, die Abitur gemacht haben gerade oder die vielleicht einen Studienwechsel anstreben, überhaupt sinnvoll, sich ein solches Ranking anzuschauen, um eine Entscheidung zu treffen?
Es kann also erstmal eine Grundorientierung geben, das ist klar, aber es gibt im Endeffekt nur die Info über die Top-Forschungsuniversitäten. Wichtig ist als Ergänzung auf jeden Fall, dass man sich damit auseinandersetzt, welcher Studiengang wirklich für einen interessant ist und welche Informationen die Hochschule da bietet. Informationen zur Lehre gibt es dann zum Beispiel auch bei den Studierendenberatungen oder bei dem jeweiligen AStA.
Ranglisten von Hochschulen sorgen in den USA für Kritik und auch in Deutschland wird über ihren Sinn diskutiert. Die Einzelheiten dazu hat mein Kollege Benedikt Kaninski. Wenn es nach der Europäischen Kommission geht, dann könnten die europäischen Hochschulen noch deutlich mehr kooperieren. Zum Beispiel, dass sie über gemeinsame Abschlüsse nachdenken oder gemeinsam Personal einstellen. Wie die Zusammenarbeit weiter verbessert werden kann, das soll in 10 Pilotprojekten untersucht werden. Und die EU-Kommission hat dazu Einzelheiten bekannt gegeben, eben mit welchen Ansätzen und Projekten das genau gelingen könnte. Über die Details aus Brüssel berichtet meine Kollegin Fanny Buschert.
Die Europäische Union lebt von Kooperation, auch bei der Hochschulbildung. Viele Studierende nutzen beispielsweise das europäische Austauschprogramm Erasmus. Darüber hinaus ist das Angebot an Hochschulkooperation allerdings klein. Laut Luc Selz, Direktor der belgischen Universität KU Leuven, lassen sich noch nicht genug Universitäten für eine transnationale Zusammenarbeit begeistern.
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass es uns nicht gelingt, alle Universitäten mit ins Boot zu holen. Das liegt an den Hindernissen, auf die wir auf unserem Weg stoßen, an den Hürden, die wir durch nationale und regionale Gesetzgebung überwinden müssen. So hat zum Beispiel der gemeinsame Bachelor European Studies derzeit 4 Gastgeberhochschulen. Es könnten aber auch 11 sein.
Vergangenes Jahr hat die Europäische Kommission die Europäische Strategie für Universitäten vorgestellt. Das Ziel, die Zusammenarbeit von europäischen Hochschulen ausweiten und intensivieren, um das volle Potenzial an Bildung, Forschung und Innovation auszuschöpfen. In 10 Pilotprojekten sollen jetzt 2 konkrete Ansätze getestet werden. Einer davon ist das European Degree Label, eine Art europäisches Gütesiegel für transnationale Studiengänge, erklärt Maria Gabriel, EU-Kommissarin für Bildung.
6 der 10 Projekte werden ein gemeinsames europäisches Diplom-Label auf der Grundlage gemeinsamer, mit der gesamten Hochschulgemeinschaft und den Mitgliedstaaten vereinbarter Kriterien erproben. Ziel ist es, die gegenseitige Anerkennung für gemeinsame europäische Projekte zu gewährleisten und zu erleichtern. Die Studenten sollen so in verschiedenen europäischen Ländern studieren können.
Welche Kriterien eine Kooperation für das European Degree Label erfüllen muss, das soll in den Pilotprojekten erarbeitet werden. Anschließend könnten auf Basis der ausgewählten Kriterien nicht nur neue gemeinsame Studiengänge entwickelt werden, sondern auch ein gemeinsamer europäischer Abschluss. Die belgische Bildungsministerin Valérie Glatigny erhofft sich von einem EU-Label auch mehr Sichtbarkeit für den europäischen Hochschulsektor.
Es ermöglicht uns, die Qualität unserer Ausbildung hervorzuheben. Und es geht darum, Studierende anzuziehen, die in diesem akademischen Umfeld Exzellenz erreichen wollen.
An den Projekten sind rund 90 Hochschuleinrichtungen aus 22 EU-Ländern beteiligt. Sie beschäftigen sich aber nicht nur mit der Außenwirkung von europäischen Hochschulkooperationen. 4 der 10 Projekte testen verschiedene Instrumente, die die Zusammenarbeit von Einrichtungen aus verschiedenen EU-Ländern weniger kompliziert machen sollen. Eine Idee ist ein europäischer Rechtsstatus für Hochschulallianzen, der rechtliche Hürden aus dem Weg räumen soll. So Maria Gabriel.
Dieser Rechtsstatus wird die grenzübergreifende Zusammenarbeit erleichtern. Wir möchten, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Hochschuleinrichtungen intensiver, langfristiger und flexibler wird. Sie sollen die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten und ihr Personal zu teilen und neue gemeinsame Studiengänge zu eröffnen.
Die Projekte sind für ein Jahr Laufzeit angesetzt und werden von der Kommission mit jeweils 200.000 Euro gefördert. Von den Ergebnissen der Projekte sollen vor allem die Studierenden profitieren. Einerseits durch ein größeres Angebot an Kooperationen, aber auch durch einen besseren Start ins anschließende Berufsleben, sagt Luc Selz, Direktor der Uni Leuven.
Gemeinsame Bildungsangebote gehen über das hinaus, was einzelne Einrichtungen allein erreichen können. Und das wird meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Signal für die Arbeitnehmer sein. Wir glauben, dass, wenn es um transnationale Kompetenzen, Wissen und Fertigkeiten geht, gemeinsame Programme von unterschiedlich starken Institutionen zu einer stärkeren Positionierung junger Absolventen auf unserem europäischen Arbeitsmarkt führen kann.
Am Ende bleibt die Entscheidung, ob und in welchem Ausmaß sich an neuen Vorhaben beteiligt wird, jeder Einrichtung selbst überlassen, damit trotz Wunsch nach mehr Kooperation die Autonomie der Hochschulen gesichert ist.
Und wir bleiben bei der EU-Kommission. Die hat erstmals den Rechtsstaatsmechanismus gegenüber Ungarn angewandt. Und mit diesem Mechanismus kann sie EU-Gelder in Milliardenhöhe einfrieren. Die Liste der Probleme zwischen EU-Kommission und Ungarn ist lang. Es geht zum Beispiel um die Korruptionsbekämpfung und auch um die Universitäten. Ein Drittel der Hochschulen hat die Regierung von Viktor Orbán nämlich im Jahr 2021 in Stiftungen überführt und in deren Aufsichtsgremien sitzen zum Teil aktive Regierungspolitiker, auf Lebenszeit installiert und verdienen dabei viel Geld. Die EU-Kommission sieht hier einen Interessenskonflikt. Wenn die ungarische Regierung nicht nachbessert, dann verlieren ab 2024 Forschende und Studierende viel Geld.
Ungarns Studierende sind alarmiert. Wir wollen Erasmus zurückschreiben, schon mehr als 13.000 in einer Petition auf der Seite Ohong. Sonst seien Auslandserfahrungen, Kennenlernen anderer Kulturen, auch eine Erweiterung des fachlichen Horizonts passé. Initiator Viktor Szaloki forderte im Fernsehsender ATV: Es gibt nur eine Lösung und die liegt auf der Hand. Führende Politiker, die über öffentliche Gelder entscheiden, dürfen nicht in den Kuratorien der Uni-Stiftungen sitzen. Sie müssen sich zurückziehen, so Szaloki. 21 der 65 Hochschulen in Ungarn hat die Regierung Orbán in Stiftungen umgewandelt. Die Kuratoriumsmitglieder werden auf Lebenszeit eingesetzt. In 10 Aufsichtsgremien sitzen derzeit aktive Spitzenpolitiker. So gehört etwa Ungarns Justizministerin Varga der Stiftung der Universität Miskolc an, an der sie selbst studiert hat. Außenminister Péter Szijjártó sitzt im Kuratorium der Stiftung für die Universität Győr und er schimpfte erst einmal. Das ist der neueste Ausdruck der Hungarophobie, sagte der Minister, als bekannt wurde, dass EU-Gelder für Erasmus Plus und Horizon-Forschungsstipendien ab dem Förderjahr 2024 blockiert sind. Die Entscheidung entbehre jeder Grundlage und die Regierung werde nicht zulassen, dass Ungarns Studierende die Leidtragenden seien, so Szijjártó. Von einer Klage gegen die EU-Kommission war sogar die Rede und zur Not werde die Regierung selbst die Stipendien finanzieren, heißt es aus Budapest. Auch einige Universitäten kündigten an, in Vorleistung zu gehen. Die EU-Kommission argumentiert, Interessenkonflikte müssten vermieden werden, etwa wenn Tibor Navracsics, Minister für Regionalentwicklung, selbst über Fördergelder für die Pannonische Universität in Westbrem entscheide, in deren Stiftungskuratorium er sitzt. Nach einem Treffen mit den zuständigen Kommissaren Ende Januar schlug der Fidesz-Politiker jetzt versöhnliche Töne an. Wenn es für die Kommission ein Problem ist, dass Politiker Mitglied der Kuratorien sind, können wir das per Gesetz lösen. Was auch als Problem gesehen wird, ist, dass das Mandat der Kuratoriumsmitglieder zeitlich nicht beschränkt ist. Die ungarische Regierung ist diesbezüglich auch offen. Ich gehe davon aus, dass wir diese nicht sehr komplizierten Dinge im März im Parlament ändern können. Auch er werde sich, wenn nötig, aus dem Kuratorium in Westbrem zurückziehen, versprach Navracsics, der als früherer EU-Kommissar selbst für die Erasmus-Stipendien zuständig war. Damit sei das Problem aber nicht gelöst, glaubt Gábor Poyák. Der Professor leitet an der Budapester Eötvös-Loránd-Universität den Fachbereich Medien. Es werde sich nichts ändern, sagt er, solange per Gesetz nicht klar geregelt sei, wo der Spielraum des Kuratoriums und wo der des Unisenats sei und solange die Bedingungen aus Brüssel nicht erfüllt seien. Denn die Kuratoriumsmitglieder seien niemand Rechenschaft schuldig. Wie Politkommissare thronten sie über den Uni-Leitungsgremien. Das diene nicht der akademischen Freiheit, sondern fördere Selbstzensur, meint Poyák, denn kein Professor wolle sich Ärger einhandeln. Der Medienrechtler glaubt, dass das Stiftungsmodell à la Orbán letztlich nur einem Ziel dient. Es dient ausschließlich der politischen Kontrolle. Bis März muss die ungarische Regierung nun nachbessern, sonst gehen Forschungs- und Auslandsstipendien ab 2024 aus dem Brüsseler Topf verloren, teilte die EU-Kommission auf Anfrage mit. Das wäre ein großer Verlust, sagte Studentenvertreter Marcel Esterhay im Fernsehsender ATV. Wer jetzt sein Studium beginne, den interessiere das Thema. Jetzt müsse man sich bewerben. Bewerben könne sich auch jeder, so die EU-Kommission. Erst ab Mai, Juni wird über die Förderungen 2024 und Folgejahre entschieden. Laut Kommission konnten 2020 fast 23.000 Ungarn mit einem Erasmus-Plus-Stipendium im Ausland studieren und auch für die Forschung floss Geld. Alleine die Budapester Corvinus-Universität bewarb sich 2022 erfolgreich um ein 4-Millionen-Förderprogramm aus dem Horizon-Forschungsfördertopf.
Den aktuellen Stand des Tauziehens zwischen Ungarn und der EU-Kommission hat Stefan Ostwart zusammengefasst. Lehrkräften darf das Land Berlin das Tragen von religiösen Symbolen nicht pauschal verbieten. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Bisher hatte Berlin immer auf das sogenannte Neutralitätsgesetz verwiesen, das Lehrkräften das sichtbare Tragen religiöser Symbole untersagt hat. Etwa das offene Tragen einer Kippa, eines Kreuzes oder auch eines Kopftuchs. Das sollen nun beispielsweise muslimische Lehrerinnen in Berlin im Dienst tragen dürfen, wenn sie das denn möchten. In anderen Bundesländern, wie etwa in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, ist das bereits möglich. Luise Sammann berichtet aus Berlin über die Entscheidung, die auf sehr unterschiedliche Reaktionen trifft.
Bei Frauen wie Zeynep, Aicha und Hümeira, allesamt Absolventinnen eines Lehramtsstudiums in Berlin, gibt es heute nur ein einziges Thema.
Endlich wird das Neutralitätsgesetz gekippt. Es hat mich mein komplettes Erwachsenenleben begleitet, wie ein Schatten, das mir zuflüstert, du bist nicht erwünscht.
Als ich das Urteil heute Morgen gelesen habe, war ich echt freudig überrascht, weil das schafft doch wieder ein bisschen Vertrauen in den Staat. Denn als kopftuchtragende Muslima kriegt man schon hier und da mal das Gefühl, dass der Staat Gesetze gegen kopftuchtragende Frauen oder gegen das Kopftuch an sich durchsetzen möchte.
Auf der ganzen Welt sind Frauen mit Kopftuch überall. Überall können sie mitmachen, nur hier bei uns in Berlin nicht. Das allein muss uns doch schon zu gedenken geben. Ich bin so glücklich für alle meine Freundinnen, alle meine Schwestern, für alle Frauen auf dieser Welt, die gerne hier etwas werden möchten, was ihnen vorher verwehrt wurde.
Tatsächlich ist es nun also offiziell. Berlin darf Lehrerinnen nicht pauschal verbieten, ein Kopftuch zu tragen. Das seit 2005 gültige Neutralitätsgesetz muss geändert werden, so wie es das Bundesarbeitsgericht eigentlich schon vor 3 Jahren gefordert hat. Damals hatte eine muslimische Bewerberin geklagt, weil sie von den Berliner Behörden wegen ihres Kopftuchs als Lehrerin abgelehnt worden war. Sie berief sich auf die in Deutschland geltende Religionsfreiheit und gewann. Doch die damals amtierende Bildungssenatorin Sandra Scheres, SPD, legte Beschwerde beim Verfassungsgericht ein und zögerte eine Umsetzung des Urteils damit hinaus. Diese Beschwerde lehnte das Bundesverfassungsgericht nun ab. Was für die einen ein Erfolg ist, ist für die zahlreichen BefürworterInnen des Berliner Neutralitätsgesetzes ein Rückschlag. Schulleiterin Carina Jeniche von der Christian-Morgenstern-Grundschule in Berlin-Spandau ist eine von ihnen.
Wir akzeptieren jegliche Religion der Menschen, die hier als Schüler in die Schule kommen und die als Eltern da sind. Aber ich möchte vom pädagogischen Personal her eine Neutralität. Ich würde genauso bei einer Lehrkraft entscheiden, die eine Kippa trägt, und ich würde genauso bei einer Lehrkraft entscheiden, die ganz deutlich ein christliches Symbol trägt. Für meine Schule entscheide ich, dass es den Schulfrieden stören würde.
Unterstützung erfährt die Schulleiterin dabei unter anderem von der Berliner CDU-Fraktion. Für deren Sprecherin Cornelia Seibelt ist das Tauziehen um das Neutralitätsgesetz allerdings trotz der Entscheidung aus Karlsruhe noch nicht beendet.
Es gilt jetzt in Berlin, ein rechtssicheres Neutralitätsgesetz zu erlassen. Wir halten nach wie vor am Ziel des Neutralitätsgesetzes fest, nämlich dass der Staat den Bürgern auch in religiöser Hinsicht neutral gegenübertreten muss. Diese Rahmenbedingungen gilt es gesetzlich auszugestalten, sodass dann entsprechend der bisherigen Rechtsprechung Einzelfallentscheidungen möglich sind.
Wie das konkret aussehen könnte und ob das nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch möglich sein wird, darüber werden die Berliner Parteien wohl erst nach der anstehenden Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar entscheiden können. Denn auch von deren Ausgang hängt ab, wie es weitergeht. Linke und Grüne in Berlin sprechen sich schon lange für eine Abschaffung des Kopftuchverbots aus, weil es muslimische Frauen diskriminiere. Die SPD scheint bei dem Thema gespalten. Von der ihr unterstehenden Senatsbildungsverwaltung hieß es heute, das Bundesverfassungsgericht hat die Berliner Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Das nehmen wir zur Kenntnis und das respektieren wir. Mit der verfassungskonformen Auslegung bzw. Ausgestaltung des Neutralitätsgesetzes, dessen Bestimmungen neben Lehrkräften auch andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst Berlins tangieren, wird sich der Senat nun zeitnah befassen. Etwaige rechtliche Änderungen werden erst im Nachgang möglich sein. Ob sie tatsächlich bald trotz ihres Kopftuchs an Berliner Schulen unterrichten dürfen, ist für muslimische Frauen also weiterhin unklar. Unabhängig davon freuen sich viele von ihnen heute.
Vor über 15 Jahren habe ich mein Studium der Physik und Geschichte auf Lehramt abgebrochen, weil es immer wieder hieß, vergiss es, du darfst nicht. Und das Urteil von gestern lässt mich hoffen, dass vielleicht mein Traum doch in Erfüllung gehen kann.
Heute haben der Deutsche Hochschulverband und das Deutsche Studierendenwerk bekannt gegeben, wer die Auszeichnung Studierende des Jahres erhalten. In diesem Jahr sind es 7 Studierende von unterschiedlichen Hochschulen, die sich aber laut der Jury in einem Verein gemeinsam um ein Ziel kümmern, nämlich geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu helfen, vor allen Dingen den Kindern dort zu helfen. Die 7 Studierenden des Jahres zeichnen ein herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement aus, so die Jury. Das war's für heute, für Campus und Karriere. Aber morgen gibt's eine neue Sendung des Bildungsmagazins des Deutschlandfunks. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie's gut.